Ihr habt es gesehen, der Zacharias wird heute das Thema sein. Überschrieben ist die Predigt mit Gott erfüllt loben. Die einen oder die anderen kennen es vielleicht, das Lob von Zacharias. Aber wir können ein bisschen weiter vorne an. Wir fangen ziemlich zuvorderst im Lukas-Evangelium an. Lukas 1, 5. Ich lese euch den aus der neuen Luther-Übersetzung. Und dort fängt es eigentlich so an, dass Gott den Alltag stört, respektive der Gottesdienst stört. Und Zacharias, sein Gottesdienst. Das ist eine ziemlich lange Geschichte und vielleicht zum Teil auch ein bisschen schräg. Ihr dürft auch gerne nachlesen. Der Lukas schreibt dort seinem Bekannten und Freund Theophilos. Er schreibt dort dem Theophilos, dass er Informationen bekommt über Jesus und dass der Glaube an ihn, an Jesus, einen sicheren Grund hat. Dass es nicht einfach irgendeine Vermutung ist, die unsicher ist und man nicht so recht weiß. Es ist etwas, das klar ist und das festen Grund hat. Und dann steigt er mit etwas ein, das für den Theophilos eher unbekannt hat dürfen sein. Weil der war gar kein Jod und hat die jüdischen Zusammenhänge nicht gekannt. Ich lese mal ab Lukas 1, 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war. Es hat dann 24 Priestergeschlecht gegeben, so grosse Familien, die so sippenhaft zusammengelebt haben, nachher zweimal im Jahr zum Dienst auf Jerusalem müssen kommen, für eine Woche lang dort den Dienst im Tempel auszurichten. Dann sind die Gruppen, die eben dran waren, die Familien, sind auf Jerusalem gekommen und nachher dort die verschiedensten Dienste aufteilt, wer was macht. Und da war eben der Zacharias dran, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und der Tempel des Herrn, muss man sich auch so ein bisschen vorstellen, halt, ist nicht einfach ein Gebäude gewesen, das war ein grosser Bitz Land gewesen, ein Gelände, ein riesiges Gelände von einer Grösse von etwa 6 Schuttplätzen. Und in den Tempel rein, in das Heiligtum, mit dem Altar, mit dem Räucheraltar, dort, das war das Symbol von Gott gewesen, dort ist nur der Priester reingegangen. Und draussen vor dem Tempel, da sind dann die Stege nachgegangen, in den Vorhof oder in die Vorhöfe, wo nachher die Menschen sind gestanden und der Gottesdienst hat gefeiert und hat teilgenommen. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das war eine Überraschung für Zacharias, der Engel, der auf einmal in seinem Gottesdienst erschienen ist, auftreten ist. Eine andere Überraschung war es auch für Theophilos. Warum? Die Geschichte am Anfang von diesem Bericht von Lukas. Die Ankündigung von diesem Sohn, von Johannes. Warum so etwas, wenn man doch eigentlich mehr Informationen über Jesus haben will? Jesus kann man nur verstehen, wenn man den Zusammenhang versteht oder Zusammenhänge. In diesem Zusammenhang war er politisch. Da heisst es, der Herodes, König von Jerusalem, war. Das war ein Typ, den man, ja, die einen gerne hatte, die anderen gehasst. Er wurde eingesetzt worden vom römischen Volk, von den Römern, von Rom her. Und er hat auch fast alles da für Rom. Das war der politische Kontext. Aber der andere Zusammenhang muss deutlich werden. Wenn Gott jetzt handelt und sein Messias jetzt schickt, Jesus kommt, dann ist das kein Zufall. Kein Zufall, der so aus heiterem Himmel kommt. Das ist von länger Hand vorbereitet. In der Vorbereitungslinie ist der Tempel. Die Gottesdienste, die dort gefeiert wurden, die Opfer, die gebrungen wurden. Der Tempel zu Jerusalem war der Platz, wo Gott versprochen hat, dass er gegenwärtig sein werde. Natürlich ist Gott überall, und das haben die Menschen zu Israel auch gewusst. Aber Gott hat ihnen versprochen, wenn sie Zweifel haben, und wenn sie kommen und beten und ihn suchen, dann wird er da sein. Und dort in diesem Tempel sind Opfer gebrungen worden. Dort hat Versöhnung und Anbetung stattgefunden. Da ist Gott gelobt worden. Und genau da knüpft jetzt Gott mit seinem Handeln an. Er ist da. Aber dann der Schreck für den Zacharias. Plötzlich wird sein Gottesdienst gestört. Da steht der Engel. Und Zacharias hat Angst. Er bekommt die Ankündigung vom Vorboten. Noch nicht die Ankündigung vom König, der nachher kommt. Nicht Gottes Schlüsselfigur, der Messias, Jesus. Die Ankündigung vom Vorboten, der vor ihm hergeht. Und dann soll das Volk Gottes wieder umkehren, ausrichten. So wie es der Prophet Malachi angekündigt hat. In der Gestalt von Elia, vom alten Prophet, der sozusagen wiederkommt, um Israel nochmal auszurichten und zu sagen, seid wach. Jetzt handelt Gott. Er handelt in dem, dass er Jesus, der Messias, schickt. Und das wird der Auftrag sein, das zu ankündigen von Johannes. Und der Engel kündigt da, dass der Zacharias und seine Frau, die Elisabeth, das Kind werden überkommen. Obschon die zwei ja schon uralt sind. Obschon Elisabeth unfruchtbar ist. Und da knüpft Gott eine alte Geschichte an. So war es doch auch beim Abraham und bei der Sarah. Auch sie war unfruchtbar. Auch dort hat Gott einen Sohn versprochen, wo er mit ihm seine Rettungsgeschichte und Verheißungsgeschichte für das Volk Israel und er für die ganze Welt anfängt. So jetzt auch beim Zacharias und bei Elisabeth. Der berühmte Berner Pfarrer Walter Lüthi hat ihnen geschrieben, Wunden sind aufgebrochene Furchen, in die Gott Setzlinge pflanzt. So ein Schmerz, so eine Wunde im Leben von Elisabeth und Zacharias war sicher ihre Kinderlosigkeit gewesen. Aber genau dort drin hat Gott geredet und genau dort hilft Gott ihnen. Und er sagt, ich will, dass in eurer Aussichtslosigkeit jetzt meine Hoffnungsgeschichte anfängt. Darum wähle ich gerade genau euch, das Priester-Ehepaar. Was für eine Treue. Und die Namen von diesen Zwillen, von diesen Leuten, die hier erwähnt werden, die sagen es eigentlich schon aus. Zacharias heisst Gott gedenkt. Elisabeth heisst Gottes Eid. Und jetzt bekommen sie noch die Zusage von einem Kind, das Johannes heisst. Was bedeutet, Gott ist gnädig. Gott stört den Gottesdienst. Dann zumal beim Zacharias. Vielleicht auch hier. Darf er das eigentlich? Wir hören, wie es weitergeht. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hoch betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich für 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Gott stört der Gottesdienst. Darf er das? Einfach so die Routine, das Gewohnte, unterbrechen, reinbrechen. Und da beim Zacharias verspricht er etwas ganz Wundervolles da drin. Aus der Not wird Verheißung. Aber dann kommen am Zacharias Zweifel. Und Gott sagt, du wirst verstummen. Du wirst nicht mehr reden können, bis sich die Verheißung erfüllt. Was ist das für eine Geschichte? Und die Frage bleibt, darf Gott unsere Routine stören? Unseren Alltag? Sind wir schon mal über eine Gottesbegegnung erklüpft? Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Engel, aber vielleicht ein Wort, das wir gehört haben, das wir gelesen haben, das wir mitbekommen haben, das uns jemand zugesprochen hat, vielleicht ein Gedanke, etwas, das uns auflösen hat, zulassen, aufmerksam werden auf das, was Gott gerade mit uns, mit dir, mit mir vorhat. Das sind kostbare Momente. Lass es zu. Ich bete darum. Herr, störe unsere Routine. Red zu uns. Amen. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Die Geburt lassen wir aus vom Johannes. Wir steigen dort ein, wo er den Namen bekommt. 8 Tage nach der Geburt. Das ist im Lukas 6, ab der Verse 67. Der Zacharias kann wieder reden. Genau wie es der Engel hat versprochen, angekündigt hat. Und jetzt preiset der Gott. Er lobt ihn. Und das können wir hier lesen. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Weissagte, das heißt, er sprach in der Vollmacht Gottes wie ein Prophet und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Und nachher lässt er einen Satz raus, das ist fast nicht, ja, kann man nicht fast noch einmal rauslassen. Aber, loset, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedachte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das ist etwa nur ein Satz. Kompakt, he? Was lobt er? Über was staunet der Zacharias? Eine Kraft ist da aufgerichtet. Eine Macht vom Heil. Wörtlich steht da sogar das Horn des Heils. Das Horn von einem Stier, das Zeichen von seiner Kraft, von Gottes Kraft, ein Ausdruck, der in der Bibel noch mehr vorkommt, das Horn von Macht Gottes. Wenn Gott kommt mit seiner Liebe, dann ist das nicht einfach so easy peasy und alles ist so ein bisschen weich und süßlich. Dann kommt eine Kraft an, dann kommt ein Kraftakt. Er kommt in die Welt, um unter die Lasten zu kommen. Darum sind die Geschichten im Neuen Testament manchmal so rauch, mit so viel Leid, mit so viel Not, mit so viel Brutalität bis her zum Kreuz von Jesus. Gott kommt in die Welt mit Macht und trägt die Last am Kreuz. Und durch die Verweckung bestätigt Gott nachher den Weg von Jesus. Und hier fängt es an, beim Johannes. Er ist der Ansäger von dieser Macht, die jetzt kommt. Der Zacharias sieht, hier fängt es an. Er hat es angekündigt, dass er uns vor den Finden wird retten, sodass wir mit Gott leben können. Ihm können dienen, heisst es hier. Ohne Angst, ein Leben lang. Gott dienen heisst, ganz in seiner Gegenwart sein. Mit Liebe und Leben für ihn da zu sein. In Wort, Gedanken und Taten. Und das in einem Vertrauensverhältnis. Ohne Angst. Und er sieht der Zacharias, Gott hat ja das schon beschworen. Dreifach beschworen zum Voraus hat er das zugesprochen. Er hat dem Abraham den Eid gegeben. Er hat dem Mose den Bund mit Israel gegeben und versprochen, dass er zu ihnen steht. Und er hat dem David noch einmal die Verheißung vom Messias gegeben, der Erlöser, der Retter, der wird kommen. Dreifach hat Gott das bestätigt und versichert, dass das wird geschehen. Und jetzt fängt es an. Und jetzt singt er voll Freude, dass es jetzt losgeht. Und da steht noch ein ganz interessanter Ausdruck. Ich lese mal weiter. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheinen denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Habt ihr es gehört? Die herzliche Barmherzigkeit. Nicht nur Barmherzigkeit, eine herzliche, eine, die von Herzen kommt, Barmherzigkeit. Und ich habe gelesen, ich bin auf einen Hinweis gestossen, dass es im Griechischen, ich kann selber nicht Griechisch, aber im Griechischen heisst es eigentlich nicht Herz, sondern der Tiesig. Das Eingeweide gemeint. Gedärme, wortwörtlich. Also, es redet von Bauchweh. Die Rede ist von Bauchweh, was immer weh tut, wenn man Elend und Ängste und Nöte sieht von anderen. Das ist Barmherzigkeit. Und so redet Zacharias von Gott. Von Gedärme, von Innereien. Darf man so reden? Mit Gott. Ist das nicht zu menschlich? Und der Zacharias hat es gemacht. Und ja, mit darf. Zacharias braucht das Bild, dass es Gott sozusagen in seinen Darm eingeweiht, Bauchweh macht, Schmerzen macht, wenn er unser, dies und mein Elend sieht. Und so kommt der Gott aus dieser herzlichen Barmherzigkeit zu uns. Und er heisst, dass die Sonne aufgeht aus der Höhe, sie kommt von Gott. Und jetzt kommt etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch gerade in der Weihnachtszeit. So viele Menschen werden in dieser besonderen Zeit traurig. Sie sagen, sie können Weihnachten nicht feiern, weil ihnen die ganze heilige Zeit zur Belastung wird. Eine Belastung ist, wenn ich daran denke, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Oder wir in der Familie so viele Probleme haben oder eine schwere Krankheit herrscht. Und die Leute ringsherum, die tun alle so, wie wenn alles Frieden, Freude, Eierkuchen wäre oder müsste sein und alles harmonisch, dass man überhaupt Weihnachten kann feiern und die Botschaft von Weihnachten kann verstehen und richtig aufnehmen. Aber hier steht ausdrücklich, er ist das Licht, das aufgeht mit Jesus. Das soll scheinen denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Das ist es. Die in dieser Feisterei hocken, von Traurigkeit und Verzweiflung, die sind gemeint. Die sind adressiert. Die müssen die Botschaft hören, die der Johannes ankündigt und mit Jesus erfüllt wird. Gott kommt für zu retten. Er müsste ja nicht kommen, wenn bei uns sowieso alles in Ordnung wäre. Er kommt zu denen, die in Feisterei und im Schatten vom Tod hocken. Vielleicht brauchst du das gerade besonders. Vielleicht denkst du gerade hier, dass das für dich nicht gilt, weil es bei dir viele Probleme und Schwierigkeiten gibt. Nein, gerade darum, gerade wegen dir, kommt Jesus. Und er heißt da noch etwas, dass er kommt und unsere Füße richtet auf den Weg des Friedens. Was bedeutet das? Der Messias, Jesus, kommt in die Welt, für Frieden zu schaffen. Frieden heisst der geheilte, versöhnte Beziehung, die vorher ein Krieg hat geherrscht. Und das ist das, was Jesus bringt. Indem, dass er für uns stirbt und Gott ihn auferweckt. Er versöhnt uns mit Gott. Und weil er uns mit Gott versöhnt, versöhnt er uns auch mit den Menschen. Mit denen, die wir uns schwer tun, ja sogar versöhnt er uns mit unseren Feinden. Und er versöhnt uns mit uns selber. Auch mit deinem Leben. Mit dem Leben, wo wir vielleicht nicht gerne zufrieden sind. Es gibt so viel Zerbrochenes, so viel Feindschaft, so viel Ablehnung, so viele kaputte Beziehungen. Wer kommt für uns auf den Weg vom Frieden zu führen? Dass wir das Geschenk überkommen, aber wir so weitergeben. Dass er richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Da kommt mir so ein Physiotherapeut in den Sinn. Einer, der einem Patienten, der eine schwere Bein-, Hüft-, Rückoperation hatte, der ihm hilft, wieder Schritte zu machen, ganz säuferlich. Er nimmt ihn an den Füßen, richtet sie aus, zeigt ihm wieder, in welche Richtung es gehen soll. Der Weg vom Frieden. Muskeln stärken für den Weg vom Frieden. Wir brauchen den Retter, Jesus. Und das preiset er, den Zacharias. Dass Gott in Jesus kommt und dass er uns beschenkt mit dem Frieden von Gott, der unser Leben gesund macht, heil macht, Licht ins Dunkle bringt und er unsere Füße säuferlich auf dem Weg vom Frieden unterstützt und einübt, sodass wir selber Friedensstifter werden und versöhnt werden und Vergebung weitergeben. Und er heißt zum Schluss, und das Kindlein, das ist wieder die Rede von Johannes, und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. In der Wüste, in der Stille fängt es an. In der Stille redet der Johannes mit Gott. In der Stille fängt es an. Und wir dürfen das genauso machen. In der Stille. Wir beten. Herr, ich danke dir, dass du uns so nach bist gekommen, dass wir zu dir im Gebet dürfen reden. Dass du hineinleuchtest in die Finsternis von Angst, Hoffnungslosigkeit, von Problemen, von Sorgen. Dass du das Licht bist. Das Licht, das wir jetzt im Advent gang wie mehr dürfen sehen, erleben, auf Weihnachten hergehen. Schenkt uns Licht. Amen.